Gut, ja, wie gesagt wurde, und darum möchte ich eigentlich jetzt vielleicht ungewöhnlich mit Covid anfangen, ist eben der Klimawandel dieses Jahr fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ich möchte deshalb ein bisschen auf die Parallelen zwischen Covid und dem Klimawandel hinweisen. Darum habe ich einfach mal hier angefangen. Diese Kurve, die Sie hier sehen, die haben Sie vielleicht alle gesehen. Da geht es tatsächlich um Covid, um die erste Welle, wie also innerhalb von 100 Tagen in China das irgendwann mal hier anfing im Dezember, Januar und wie dann ganz schnell im Februar, März, April weltweit in allen Ländern, allen Regionen der Welt die Infektionen nach oben geschnellt sind. Und ich zeige diese Kurve, weil wenn man sich die globalen Treibhausgasemissionen der letzten 100 Jahre anschaut, dann kommen wir nämlich fast auf ein ähnliches Bild. Also das, was bei Covid 100 Tage gedauert hat, Klimawandel ist wesentlich langsamer. Wir sprechen hier wirklich von den Folgen der letzten 100 Jahren seit der Industrialisierung. Wir sehen auch, also dass es eben so 1800, 1850 gab es eigentlich kaum Treibhausgasemissionen. Dann ging es los mit der Industrialisierung, natürlich erst in Europa. Dann hat Amerika aufgeholt. Jetzt ist China ganz stark mit dabei und wir sehen eben auch diesen exponentiellen Anstieg der Treibhausgasemissionen. Und man kann sich also vorstellen, was da noch auf uns zukommt. Und vielleicht auch dieses, was da noch auf uns zukommt, gibt es auch eine Parallele mit Covid. Jetzt schauen wir uns mal die zweite Welle an. Das sind jetzt die Zahlen der Neuinfektionen in Italien. Die erste Welle war im Verhältnis sogar noch kleiner, als wir jetzt diese Welle haben. Wenn wir uns vielleicht einfach nochmal zurückerinnern an die Situation im, sagen wir mal, September, Oktober, wo man zumindest schon ahnen konnte, dass da noch was auf uns zukommt. Aber das Handeln ist einfach uns allen schwer gefallen. Da geht es jetzt gar nicht um Schuldzuweisungen, sondern nur um zu sagen, wir wussten eigentlich, da kommt noch was auf uns zu und trotzdem sind wir da reingeraten. Und das soll vielleicht einfach eine Motivation geben, dass wir wirklich vor allem beim Klimawandel, wo es um Jahrzehnte, Jahrhunderte geht, bis man die Reaktion dann wirklich sieht, dass man eben rechtzeitig handeln muss. Und dann gibt es noch eine Beziehung zwischen Klimawandel und Covid, was vielleicht ganz interessant ist. Vielleicht haben Sie es verfolgt, aber es gab Meldungen über einen Rekordrückgang der globalen CO2-Emissionen dank Corona. Das klingt jetzt erstmal wie eine gute Botschaft. Erstmal sprechen wir da leider von relativ geringen Rückgängen. Also wir sprechen hier von ungefähr 7% geringeren Treibhausgasemissionen dieses Jahr im Verhältnis zu den Vorjahren. Und trotzdem, und das klingt jetzt vielleicht erstmal wie ein Widerspruch, ist leider die Konzentration der Treibhausgase in der Erdatmosphäre nach wie vor gestiegen. Und das zeigt vielleicht auch nochmal, wie träge der Klimawandel ist. Also man muss sich vorstellen, die Treibhausgase, die jetzt in der Atmosphäre sind, das ist das Produkt der letzten Jahrzehnte und sogar fast der letzten 100 Jahre, also seit der Industrialisierung, weil CO2 einfach für Jahrzehnte bis zu 200, 300 Jahren in der Atmosphäre verbleibt. Also selbst wenn wir jetzt alle Emissionen abstellen würden, dann wäre der Klimawandel noch längst nicht vorbei, sondern wir würden noch die nächsten 100 Jahre circa die Folgen spüren. Drum, also trotz diesem, wenn man sich jetzt mal vorstellt, trotz dieser massiven Einschränkungen, die wir dieses Jahr hatten, haben wir leider nur eine Reduzierung von 7% und leider spüren wir das überhaupt nicht in der Konzentration der Treibhausgase. Also das heißt, der Klimawandel wird auch dieses Jahr keine Pause machen. Wir haben, hier sind die Zahlen der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre. Man sieht, 2020 war höher als 2019. Man sieht hier den Anstieg der CO2-Konzentration hier über die letzten 5 Jahre ungefähr, hier über die letzten 50 Jahre. Also es ist einfach konstant angestiegen. Und da hat leider Corona erstmal gar nichts bewirkt. Und eben dieser Anstieg der Treibhausgasemissionen, dass wir immer noch in einem Anstieg ist, das ist das, was uns besonders Sorge bereitet, weil eben der Klimawandel im Moment noch unvermindert oder sogar immer noch schneller weitergeht. Also wir sind weit davon entfernt, als Gesellschaft, sage ich jetzt mal, den Klimawandel aufzuhalten. Und vielleicht nur noch mal, um zu zeigen, wie stark hier der Einfluss des Menschen ist. Also das sind die letzten 50 Jahre Treibhausgaskonzentration. Man sieht diesen Anstieg. Jetzt schauen wir uns mal noch mal eine ganz andere Zeitskala an. Wir schauen uns mal die letzten 800.000 Jahre an. Also man kann hier ganz gut über Eisbohrkerne CO2-Konzentration in der Atmosphäre in den letzten 800.000 Jahren rekonstruieren. Und man sieht, dass das immer geschwankt hat, gab es immer so ein bisschen auf und ab. Aber wir sind niemals über 300, und jetzt ist hier so eine Angabe, Parts per Million, das ist eine Konzentration. Wir sind niemals über 300 Parts per Million rausgekommen. Also das ist das, so wie CO2 in den letzten 800.000 Jahren geschwankt hat. Wir haben heute über 400 Parts per Million, also wir sind ungefähr 40% in der Konzentration über dem vorindustriellen Niveau. Also diese 40% ist hundertprozentig menschgemacht. Das kann man einfach belegen, eben durch die Verbrennung von Kohle erstmal, dann Öl und Gas, was für Kohlenstoff da drin steckt. Und der ist jetzt halt in der Atmosphäre gelandet. Wenn man jetzt nochmal weiterschaut und sich bis zum Ende des Jahres 2100 die Situation überlegt, wie könnte es denn da weitergehen? Da muss man sagen, im schlimmsten Fall, also wenn wir so weitermachen wie bisher und die Öl- und Gasvorräte aufbrauchen würden, die noch im Boden sind, dann kämen wir auf Konzentration, die circa viermal so hoch wäre wie die Konzentration der letzten 800.000 Jahre. Und man kann sich vorstellen, dass das dann eben nicht ohne Wirkung bleibt. Und diese Wirkung der Treibhausgase ist Ihnen, denke ich, bekannt. Möchte ich jetzt gar nicht ganz im Detail eingehen. Das ist eben der sogenannte Treibhauseffekt. Vielleicht kann man sich es ganz einfach so vorstellen, die Treibhausgase, zu denen eben CO2 gehört, aber eben auch Methan, Lachgas und andere Gase, die lassen im Prinzip das Sonnenlicht durch. Das Sonnenlicht erwärmt erstmal die Erdoberfläche und die Erdoberfläche strahlt dann Wärmestrahlung zurück in das Weltall. Und diese Wärmestrahlung, die lassen eben diese Treibhausgase nicht so gut durch. Das heißt, ein Teil von der Wärmestrahlung wird zurück zur Erde gestrahlt. Und je mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind, umso mehr von dieser Wärmestrahlung wird eben zurück auf die Erde gestrahlt und umso mehr erwärmt sich die Atmosphäre. Also das ist der Treibhauseffekt. Und eben, man kann sich vorstellen, wenn man die Menge an Treibhausgasen, die wir bereits in die Atmosphäre emittiert haben, wenn man die sich anschaut, dass das eben einen starken Effekt hat. So, das ist vielleicht der erste Teil, also die Parallele zu Covid, die schlechte Nachricht, trotz den ganzen Einschränkungen, trotz Einschränkungen im Flugverkehr und im Autoverkehr, wird dieses Jahr der Klimawandel keine Pause machen, weil der Klimawandel ist einfach was ganz Träges. Also wir sprechen wirklich von Jahrzehnten, bis wir auch überhaupt eine Reaktion sehen würden, wenn wir jetzt die Treibhausgase reduzieren. Vielleicht noch ganz kurz der Unterschied zu Klima und Wetter. Auch aktuell, also wir sind wirklich in einem, sagen wir mal, nicht gerade Jahrhundertwinter, aber zumindest in den letzten Jahrzehnten gab es so viel und so dauerhaft Schnee und auch in so tiefen Lagen schon lange nicht mehr. Das heißt aber auch nicht, dass der Klimawandel jetzt vorbei ist, weil man muss sich einfach vorstellen, also Wetter schwankt, jedes Jahr ist anders, trockener, feuchter, wärmer, kälter, mal mehr, mal weniger Schnee und das wird auch in Zukunft so bleiben. Wenn wir von Klima reden, dann reden wir über den langjährigen Durchschnitt, also eigentlich sowas, was in den 30-jährigen Zeitraum passiert. Und wenn man sich eben solche längeren Zeiträume anschaut, dann sieht man eben durchaus, und das ist jetzt hier Information vom Dieter Peterlin, vom Wetterdienst, der auch ganz aktiv twittert, dann sieht man eben, dass die meisten Monate zu warm sind im Verhältnis zu früheren Zeiten. Also wenn wir uns hier mal die letzten Monate im Jahr 2020 anschauen, dann sieht man eben, dass zum Beispiel Januar, Februar waren ungefähr 2 Grad, fast 3 Grad sogar der Februar zu warm. Alles, was rot ist, da waren die Monate zu warm im Durchschnitt gegenüber einer 30-jährigen Periode. Nur der Oktober war zu kühl. Also man sieht schon, wenn man sich einzelne Jahre oder Monate anschaut, sieht man diese Erwärmung. Jetzt auch wieder vom Dieter Peterlin. Wenn man sich das über eine längere Zeit anschaut, und hier schauen wir uns wirklich hier mal die letzten 170 Jahre an. Also so lang kann man auch in Südtirol das Klima schon rekonstruieren. Und wir sind hier ganz konkret in Südtirol, also geht es gar nicht nur um globale Daten, geht um Bozen. Und man sieht hier einfach die jährlichen Entwicklungen und sieht eben diese natürlichen Schwankungen, dass es immer mal wieder wärmere und kältere Jahre gab, bis so ungefähr 1970, wo dann der Klimawandel wirklich voll durchgebrochen ist und wir eigentlich seit 1970 diesen kontinuierlichen Anstieg der Temperaturen sehen. Wir haben das eben auch mal mit unseren eigenen Daten und mit Computermodellen nochmal rekonstruiert. Das ist eigentlich die gleiche Kurve, also Station Bozen. Jetzt erstmal eben die vergangenen 50, 60 Jahre hier. Die Punkte sind die einzelnen Jahre. Also da sieht man zum Beispiel eben diese Ausreißer, wenn man so will, dieser bisher immer noch das Rekordjahr 2003 mit dem super heißen Sommer, aber auch 2015 war ähnlich heiß. Und man sieht hier so ein bisschen gemittelt diese Kurve, wie es eben langsam ansteigt. Das ist das, wo wir jetzt stehen. Also wir haben im Sommer circa 2 Grad Erwärmung in Bozen. 2 Grad wärmer ist es schon, als es die Jahre davor im langjährigen Durchschnitt war. Jetzt, wie geht es weiter, muss man erstmal sagen, das weiß man natürlich nicht genau. Also wir haben auch nicht die Glaskugel, in der wir die Zukunft genau vorhersehen können. Aber man kann eben mit Hilfe von Computermodellen und mit Hilfe von Szenarien, also das heißt, was würde passieren, wenn, zumindest vorausberechnen, wie es sich entwickeln könnte. Und in der Klimaforschung verwendet man dabei sogenannte Emissionsszenarien. Also wie es weitergeht, hängt einfach ganz stark davon ab, wie wir mit den Emissionen weitermachen. Und für Bozen haben wir eben errechnet, dass wenn wir so weitermachen mit den hohen Emissionen, dann kommen wir tatsächlich in Bozen bis Ende des Jahrhunderts auf Werte, die nochmal 5 Grad über den jetzigen liegen. Und da kann man sich vorstellen, dass das eine ganz andere Umwelt bedeutet. Also das ist eigentlich eine Umwelt, da sind wir dann nicht mehr nur in Sizilien, also hier mit den plus 2 Grad bei geringen Emissionen, da hätten wir vielleicht das Klima von Sizilien. Wenn wir hier von plus 5 Grad reden, dann sind wir irgendwo in Afrika. Also das ist was auch für Südtirol dann die Grenze des Belastbaren sicher überschreitet. Anders schaut es ein bisschen aus, also wir sollten nicht nur über Temperaturen reden. Anders schaut es ein bisschen aus, wenn man sich die Niederschläge anschaut. Und da muss man ganz klar sagen, da kann man eigentlich keinen richtigen Trend erkennen. Also man sieht hier wiederum für die Vergangenheit einfach, dass es trockene und feuchte Jahre gab. Wir haben ein bisschen den Trend, vor allem dann auch in Zukunft, dass die Niederschläge im Winter zunehmen und im Sommer leicht abnehmen. Das ist aber wirklich nicht besonders deutlich. Also darauf sollte man sich nicht verlassen. Aber auch die Beobachtungen zeigen schon ein bisschen diesen Rückgang der Niederschlagssummen. Das heißt nicht, dass nicht diese extremen Niederschläge im Sommer trotzdem zunehmen können. Hier geht es erstmal nur um die Durchschnitte. Dann eben, wenn man sich Extreme anschaut, ist klar, dass die zunehmen, wenn wir uns die Temperaturextreme anschauen, zum Beispiel diese berühmten Tropennächte. Also das sind Nächte, in denen es nie kälter als 20 Grad wird. Da hatten wir schon ein Rekordjahr. 2015 hatten wir 29 Tropennächte in Bozen in der Reihe. Und das ist eben vor allem belastend für die Gesundheit. Während wir früher hatten wir so zwischen 0 und 5 Mal. Und wenn wir weiter in die Zukunft gucken, dann sehen wir, dass wir in Zukunft bis zu 60 tropische Nächte jeden Sommer im Durchschnitt bekommen könnten. Also das heißt, eigentlich wäre dann im Grunde genommen jede Sommernacht eine tropische Nacht. Und auch da kann man sich wieder vorstellen, dass das ein Ausmaß ist, was man eigentlich so nicht haben möchte und mit dem auch unsere Gesellschaft gar nicht klarkommen möchte. Also wir sollten auf jeden Fall versuchen, hier irgendwo in dem blauen Bereich zu landen oder besser noch drunter. Weitere Klimawirkungen, jetzt erstmal auf der Klimaseite, eben die Hitzeextreme haben wir schon angesprochen. Durch die Wärme oder durch die Zunahme der Temperaturen müssen wir auch damit rechnen, dass einfach Schneefälle abnehmen, dass einfach die Niederschläge mehr in Form von Regen fallen. Das heißt, wir haben weniger Schneefälle, mehr Regen, die Schneeschmelze beginnt früher, auch Schneebedeckung geht zurück. Das sind alles Dinge, die sehr sicher sind. Wir werden wahrscheinlich weniger Wasser im Sommer und mehr Wasser im Winter haben. Das weniger Wasser im Sommer liegt nicht nur an den Niederschlägen. Ich meine jetzt nicht Regen, sondern ich meine wirklich Wasser in den Flüssen. Das liegt unter anderem auch daran, dass dadurch, dass es wärmer wird, die Verdunstung zunimmt. Und je mehr verdunstet, umso weniger Wasser bleibt im System. Also selbst wenn es im Sommer nach wie vor gleich viel regnen würde, durch den Temperaturanstieg haben wir im Sommer weniger Wasser. Und dafür mehr im Winter, weil eben dort mehr Regen als Schnee fällt. Das heißt, diese Speicherfähigkeit des Schnees fällt weg, und es verschiebt sich in den Winter. Zunahme von trockenen und heißen Perioden, da sage ich gleich noch was dazu. Die Starkniederschläge, die angesprochen worden sind, nehmen wahrscheinlich zu. Da ist es einfach so, dass man sagen muss, das geben die Modelle nicht in der Genauigkeit her. Und auch die Daten, also auch wenn wir Beobachtungen uns anschauen, ist einfach hier noch eine relativ hohe Unsicherheit einfach von der Mathematik, weil eben Starkniederschläge gar nicht so häufig sind. Wir werden uns an der EURAG nächstes Jahr damit mal ein bisschen stärker beschäftigen, werden uns mal die ganzen Klimaextreme noch mal ein bisschen genauer anschauen, in Südtirol speziell. Aber hier muss man davon ausgehen, rein wissenschaftlich kann man es jetzt noch nicht statistisch signifikant belegen. Eben je mehr wir dann noch in andere Extreme reingehen, Hagel und Sturm, muss man sagen, kann man auch muss man davon ausgehen, es nimmt zu, aber wir können es tatsächlich nicht belegen, weil einfach da die Zahlen in der Menge, die man bräuchte für eine statistische Analyse, nicht vorliegen. Eben vielleicht der also angesprochen worden, die Waldschäden nach dem Sturm Weiher. Eben wenn man sich hier das im Satellitenbild anguckt, dann sieht man nochmal das Ausmaß. Und es hat ja jetzt nicht nur die Dolomitenregion getroffen, sondern eben zum Beispiel auch im Finchgau. Also sind große Bestände zerstört worden. Das kann mit dem Klimawandel insofern was zu tun haben, dass das eben diese typischen Genvativ-Situationen sind, also wo vom Mittelmeer her Niederschläge an die Alpen rangeführt werden. Und man kann schon beobachten und auch belegen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen den Temperaturen des Mittelmeers und diesen Ereignissen. Und eben einfach auch das Mittelmeer hat sich einfach in den letzten Jahrzehnten stark erwärmt. Und zum Beispiel 2018 war die Temperatur des Mittelmeers stark über dem Durchschnitt. Und diese Stürme und diese Niederschläge im Oktober und im November, die nähern sich einfach aus dieser Energie, die noch im Mittelmeer vorherrscht. Und eben je wärmer das Mittelmeer ist, die Wassertemperatur im Mittelmeer, umso stärker werden auch solche Ereignisse. Also insofern gibt es auch hier einen Zusammenhang. Nur statistisch wiederum kann man jetzt noch nicht belegen, dass jetzt Weiher 100% eine Folge des Klimawandels war, muss man auch immer ehrlich sein aus der wissenschaftlichen Sicht. Ja, vielleicht das andere, die anderen Extreme, die eben ja vor allem die Berglandwirtschaft betreffen, wurde schon angesprochen, Dürre. Da werden wir auch noch nachher vom Herrn Pechlaner einen Vortrag zu diesem Dürreindex hören, an dem wir auch beteiligt waren. Wenn man sich jetzt mal, also was wir hier sehen, ist eine Auswertung der letzten 70 Jahre. Blau heißt Jahre, die überdurchschnittlich feucht waren, und Rot heißt Jahre, die, Blau heißt, ja stimmt schon, Blau heißt Jahre, die überdurchschnittlich feucht waren. Rot sind Jahre, die überdurchschnittlich trocken waren. Wenn wir uns nur den Niederschlag ansehen, dann sieht man wiederum, da gibt es ja einfach so einen Wechsel. Man sieht diese Periode vielleicht von 2004 bis 2007, die eher zu trocken war, und man sieht eben die letzten Jahre, die dann eher wieder zu feucht waren. Eben hier ist es eigentlich auch entscheidend, dass man nicht nur auf den Niederschlag schaut, sondern eben auch auf die Verdunstung, weil durch diese Temperaturzunahme eben auch die Verdunstung zugenommen hat. Und dann schaut das Bild schon ein bisschen anders aus. Also vor allem werden hier diese Peaks ein bisschen tiefer. Also je weiter es hier runtergeht, vor allem wenn es dann unter minus 2 runtergeht, kann man wirklich von einer Dürre sprechen, die in dem Sinn auch Auswirkungen hat auf die Vegetation zum Beispiel. Und einfach, wenn wir diese Verdunstung mit reinnehmen, dann sehen wir eben zum Beispiel diese Dürreperiode von 2003 bis 2007, die taucht da einfach ein bisschen deutlicher hervor. Wir haben uns auch mal da die Trends angeschaut. Also was Sie jetzt hier sehen in den Karten, immer wenn es hier rot wird, heißt es, dass Dürreereignisse zugenommen haben. Und wir sehen eben, wenn wir das auf die Jahreszeiten uns anschauen, dass eben Winter, Frühjahr und Sommer tatsächlich schon trockener geworden sind. Nur der Herbst ist eigentlich feuchter geworden. Und wir sehen eben auch die Regionen, die davon besonders betroffen sind. Das ist im Sommer eben vor allem der Süden. Trentino ist hier mit dabei, also Region Unterland. Im Frühjahr interessanterweise das Finchgau, wo wir einen Trend sehen. Am wenigsten betroffen ist so der Nordosten, Region Pustertal, wo einfach doch immer noch sehr viel Niederschläge aufzuzeichnen sind. Wir sind hier einfach am Alpenhauptkamm, wo es eben sehr viel regnet, natürlicherweise. Also das heißt, es gibt schon einen leichten Trend, wenn wir uns die Dürre anschauen, der ist noch nicht besonders deutlich. Der Zusammenhang ist eben vor allem mit der Temperatur. Dadurch, dass es wärmer wird, nimmt die Verdunstung zu, der Wasserbedarf nimmt zu, und umso kritischer und anfälliger wird dann auch die Berglandwirtschaft gegenüber Dürre. Wenn wir uns hier die Szenarien anschauen, also wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, bis ins Jahr wiederum 2070, 2100, dann sehen wir eben doch sehr deutlich, vor allem wenn man die Verdunstung mit einbezieht, dass extrem trockene Monate zunehmen werden. Also während wir in der gegenwärtigen Situation haben wir so ungefähr auf 30 Jahre gerechnet oder auf 20 Jahre jetzt in dem Fall ungefähr 5 bis 6 trockene oder extrem trockene Monate. Und wenn wir dann in die Zukunft schauen, dann werden wir bis zu 30 extrem trockene Monate haben. Also da sieht man dann schon, dass dieses Dürreproblem nimmt deutlich zu, eben vor allem aufgrund der steigenden Temperaturen. Ja, das war jetzt vielleicht mal so ein kurzer Rundumblick, was das Klima selber angeht. Vielleicht, wenn wir uns die Auswirkungen auf die Natur anschauen, und da will ich vor allem auch aufs Wasser eingehen, fangen wir mal an mit diesem ganz offensichtlichen Südtirols Gletscherschrumpfen. Also nur, dass man als Beleg dafür, dass wir diese Klimaveränderung auch in Südtirol schon ganz deutlich sehen. Das ist jetzt hier ein Satellitenbild von 1996. Vielleicht wissen Sie, wo Sie sind. Das ist der Hintereisferner, hier ist der Langtauferer Ferner. Also wir sind ganz im Nordosten. Das ist schon Österreich, das ist alles noch Südtirol. Das ist der Gepertsferner. Man sieht auch im Sommer, Gepertsferner komplett schneebedeckt. Der Schnee schützt die Gletscher, der verhindert, dass sie abschmelzen. Und ich habe jetzt nur mal diese gelben Pfeile hier eingefügt, dass man die Spitzen der Gletscher sich merken kann. Und wir schauen jetzt einfach mal aus dem Satellitenbild uns die Situation an im Jahr 2017. Also man sieht hier einen Rückgang von ungefähr hier 700 Meter, da haben wir 1 Kilometer. Und wir reden jetzt eben nicht von den letzten 150 Jahren, sondern wir reden hier von 20, 30 Jahren, also von der gegenwärtigen Situation. Und was man eben noch sieht, ist, dass der Gepertsferner hier zu großen Teilen schneefrei ist. Also wir sind hier auf über 3000 Meter, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und ein Gletscher, der so ausschaut, der schneefrei ist im Sommer, der hat eigentlich schon verloren. Also der verliert hundertprozentig Eis und Schnee, weil er eben nicht mehr durch diese weiße Oberfläche geschützt ist. Was wir eben auch schon beobachten und was dieses Jahr ja zum Glück überhaupt nicht zutrifft, ist eben kürzere Schneebedeckung. Das heißt, es fängt später an, vor allem mit dem Schnee. Also der Schnee kommt nicht mehr schon im November wie dieses Jahr, sondern eben vielleicht erst Ende Dezember oder auch Anfang Januar. Das war zum Beispiel die Situation, hier sind wir auf der Seiße Alm. Das war die Situation Ende Dezember 2016, wo man eben die beschneiten Pisten sieht, aber sonst nicht viel. Und ich erwähne diesen Schnee oder betone diesen Schnee so sehr, weil der Schnee jetzt viel mehr vielleicht, jetzt gerade aus Sicht der Landwirtschaft, als zum Skifahren, ist der Schnee eben Wasserspeicher. Und in Südtirol ist es sogar so, dass wenn man sich den Wasserspeicher oder die Menge des Wassers, die in Form von Schnee gespeichert ist in einem durchschnittlichen Winter, wenn man das mal vergleicht mit den Speicherseen, also hier ist zum Beispiel Vernacktstausee im Schnalztal, dann kommt man drauf, dass ungefähr dreimal so viel Wasser in Form von Schnee in einem typischen Winter gespeichert wird, als in alle künstlichen Speicher in Südtirol zusammen reinpasst. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn es wärmer wird und dieser natürliche Speicherfunktion wegbleibt. Also im Prinzip nimmt uns da die Natur die Arbeit ab, speichert für uns den Schnee und gibt ihn dann im Mai, Juni frei. Und je weniger Schnee im Winter wir haben und umso mehr es regnet, umso mehr fließt das Wasser einfach schon im Winter ab und bleibt uns dann eben für den Sommer, für die Bewässerung zum Beispiel, eben nicht mehr und steht nicht mehr zur Verfügung. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Effekte des Klimawandels neben dem direkten Effekt auf die Vegetation, wenn wir uns die Berglandwirtschaft vor Augen führen. Eben in Südtirol kann man das belegen, dass halt 40% des Jahresabflusses in den Flüssen entstammen der Schneeschmelze. Und man sieht diesen Effekt, also dass es eben aufgrund von mehr Regen, früherer Schneeschmelze schon zu Veränderungen im Abfluss kommt. Das sieht man schon, wenn man sich eben zum Beispiel den Pegel in Pranzoll anschaut, also da, wo das ganze Wasser von Südtirol abfließt, sieht man eben schon, dass wir im Winter eine Zunahme der Abflüsse haben und im Sommer eine Abnahme der Abflüsse. Und das heißt eben auch genau weniger Wasser für die Bewässerung im Sommer. Wir hätten mehr im Winter, mit dem können wir aber nichts anfangen. Und darum sind natürlich solche Gedanken wie neue Speicherbecken sind im Prinzip richtig. Bloß, dass wir mit der Dimension, die uns der Schnee bietet, da kommen wir niemals ran. Also eben dieses dreimal so viel Wasser in Form von Schnee wird gespeichert als in allen Stauseen, die wir jetzt haben, kann man sich vorstellen, dass man das nicht einfach kompensieren kann. Ja, das sind vielleicht so die wichtigsten Details. Vielleicht nur noch mal einen Überblick so ein bisschen durchgescrollt. Das finden Sie auch alles in dem Klimareport, wenn Sie sich den runterladen wollen. Da zeige ich am Ende die Webadresse auch. Was vielleicht noch entscheidend ist für die Landwirtschaft, sind diese Zunahme von Naturgefahren. Also wir kennen den Effekt auf den schmelzenden Permafrost, der das Gelände destabilisiert. Wir haben mehr Massenbewegungen, eben Steinschlag, Felsstürze. Aber durch Starkregen auch zum Beispiel mehr Rutschungen. Was ist hier vielleicht noch wichtig? diese ganze Geschichte mit den Schädlingen und Pflanzenkrankheiten ist vielleicht ganz interessant. Also das ist sicher nicht nur Klimawandel, da gibt es auch viele neue Schädlinge, die einfach hier einwandern. Aber natürlich wird das Ganze durch den Klimawandel begünstigt. Je wärmer das ist, umso bessere Bedingungen finden diese neuen Schädlinge einfach hier in Südtirol vor. Wie jetzt zum Beispiel diese asiatische Wanze, die jetzt ganz neu eingewandert ist und eben den Obstbau ziemlich belastet. Also da passiert einiges, was man auf jeden Fall beobachten sollte und was zumindest auch mit dem Klimawandel zusammenhängt, auch wenn es jetzt nicht nur vom Klimawandel verursacht worden ist. Auswirkungen auf die Gesellschaft will ich jetzt auch nur ganz kurz für die Landwirtschaft noch ein paar Zahlen bringen und dann nochmal einen allgemeinen Überblick zeigen. Also was wir zum Beispiel schon sehen, ist, dass Apfel und Wein rund 2 Wochen früher blühen. Auch das kann man in die Zukunft projizieren und man sieht, dass dann irgendwann für den Apfelanbau vor allem die Blüte so früh käme. Also das ist die Anzahl in Tagen. Also das heißt, wenn wir hier bei 100 sind, dann sind wir hier ungefähr im Mai und dann geht es eben zurück bis in Februar, März. Das ist dann einfach nicht mehr realistisch. Also es kann durchaus sein, dass es auch für den Apfel in Südtirol schon zu warm wird. Wenn wir eben nochmal 5 Grad mehr kriegen, dann ist es definitiv für den Apfel auch zu warm. Wir sehen Vorteile wie die Zunahme von der Fruchtgröße, aber wir sehen auch schon eine Abnahme in der Qualität, also vor allem in den warmen Regionen im Unterland, wo es dann tatsächlich auch qualitätsmäßig schon zu warm wird. Vielleicht ganz kurz auch nur nochmal auf die anderen gesellschaftlichen Sektoren. Tourismus ist klar, dass wir einerseits damit zu kämpfen haben, dass die Schneesicherheit abnimmt. Andererseits kann durchaus auch der Sommertourismus oder der Ganzjahrestourismus profitieren. Das ist vielleicht auch relevant für die Berglandwirtschaft. Der Wald wurde auch angesprochen. Also Klimawandel hat Auswirkungen auf den Wald. Das geht auch eben in Richtung Waldumbau, der dann notwendig wird. Vor allem eben wieder mehr Richtung Laubbäume, die einfach vor allem im unteren Bereich wesentlich besser mit hohen Temperaturen zurechtkommen. Eben zum Beispiel die Eichen als jetzt die Nadelbäume. Also da denke ich, kann man auch als Berglandwirt, als Berglandwirtin dran denken. Wir haben eben diese Effekte wie steigende Gefahr von Überflutungen, die Effekte auf die Gesundheit durch die Hitze, aber auch eben zum Beispiel durch Krankheiten wie zum Beispiel die von den Zecken übertragenen Krankheiten. Also auch die Zecken breiten sich aus durch die Wärme, kann man auch in Südtirol schon nachweisen, dass die in immer höhere Lagen vordringen. Die Tigermücke ist vielleicht Ihnen bekannt, die in den letzten Jahren auf einmal in Südtirol aufgetaucht ist und potenziell eben auch Krankheiten übertragen kann. Also da ist in Südtirol schon einiges, was man tatsächlich auch schon beobachten kann als Effekte des Klimawandels und wo man eben wirklich auch aufpassen muss und darauf achten muss, wie das Ganze weitergeht. So, das war alles zu den Wirkungen. Jetzt ganz kurz wirklich noch zum Abschluss. Was kann man denn nun tun? Also mein Klimawandel ist erstmal ein globales Problem. Das heißt, im Grunde genommen muss die ganze Weltgemeinschaft was tun, aber eben auch wir in Südtirol sollten da auf jeden Fall dran mitwirken. Und es gibt eben zwei Hauptstrategien im Umgang mit dem Klimawandel, die beide gleich wichtig sind. Das eine ist der Klimaschutz, also das heißt Treibhausgasemissionen reduzieren bis hin zu Klimaneutralität. Und das andere ist die Klimaanpassung, das heißt sich einfach auf das vorbereiten, was dort auf uns zukommen wird, was wir auch nicht mehr aufhalten können. Und eben vor allem im Bereich Landwirtschaft ist es zum Beispiel sowas wie wassersparende Beregnung, also eben idealerweise die Tröpfchenberegnung und nicht diese klassische Kronenberegnung, die einfach viel mehr Wasser verbraucht. Dazu gibt es auch schon Anpassungsstrategien. Südtirol hat übrigens noch keine. Also in Österreich hat das mittlerweile jedes Bundesland. Südtirol wartet man noch darauf. Aber zumindest die einzelnen Ämter und Abteilungen und Sektoren arbeiten schon stark daran, sich an den Klimawandel anzupassen. Aber man muss eben wirklich sich überlegen, was trifft mich da und was kann ich tun, um mich gegen die Folgen zu widmen. Dann eben der andere wichtige Effekt, den der Arnold Schuller angesprochen hat, ist dann schon auch der Klimaschutz. Also sich zu fragen, was ist eigentlich die Rolle der Landwirtschaft am Klimawandel? Wenn man sich die Zahlen der Emissionen anschaut und Südtirol mit Italien vergleicht, muss man erstmal sagen, also Südtirol hat geringere Emissionen als Italien im Durchschnitt. Das liegt vor allem daran, dass wir natürlich die Wasserkraft als Energiequelle haben und dass wir kaum Industrie haben. Also dadurch steht Südtirol deutlich besser da als Italien im Durchschnitt. Die Landwirtschaft hat aber tatsächlich in Südtirol sogar einen höheren Anteil als im italienischen Durchschnitt. Also wir sind hier ungefähr bei 18% des Anteils der Landwirtschaft. Also hat durchaus eine Rolle, auch wenn ich da jetzt absolut nicht den schwarzen Peter der Landwirtschaft zuschieben will. Am schlimmsten ist zum Beispiel der Verkehr. Und der ist auch in Südtirol stark überdurchschnittlich im Verhältnis zu Italien. Also da gibt es sicher noch viel zu tun. Und vor allem, und da wurde auch schon der Green Deal angesprochen, vor allem ist das Ziel, das erklärte Ziel der EU und auch der Weltgemeinschaft eben die sogenannte Klimaneutralität. Also das heißt, das Ziel ist eigentlich bis spätestens 2050 im Prinzip die Emissionen auf null herunterzufahren, beziehungsweise nur so viel zu emittieren, wie dann auch tatsächlich von den Ökosystemen wieder aufgenommen werden kann. Das Ziel für 2030, was die EU jetzt beschlossen hat, sind 55%. Das sind noch 10 Jahre und man kann sich vorstellen, was das eigentlich für eine Mammutaufgabe ist und dass tatsächlich jeder dieser Bereiche, die hier aufgeführt sind, dazu seinen Beitrag leisten muss. Und wie gesagt, wiederum will ich die Berglandwirtschaft überhaupt nicht jetzt als Schuldigen darstellen, sondern einfach nur gleich behandeln wie alle anderen Sektoren, weil eben durchaus auch die Landwirtschaft zum Klimawandel beiträgt. Und Sie kennen wahrscheinlich die Quellen. Also entscheidend ist einmal der Methanausstoß von den Wiederkäuern. Methan ist einfach ein hochwirksames Treibhausgas. Also ein Molekül Methan hat ungefähr die 18-fache Wirkung von einem Molekül CO2. Also das ist aber nicht nur, stammt nicht nur von den Tieren, sondern natürlich auch aus Mist und Gülle. Da kommt es eben darauf an, wie man das managt, wie das gelagert wird. Wir haben die Böden und vor allem die Düngung, die eben Stickstoff und Lachgas ausgasen. Also da passiert was, ist ein Beitrag. Und natürlich ist auch die Landwirtschaft nicht ohne Maschinen denkbar heutzutage, die Diesel verbrauchen. Also da haben wir direkte Quellen. Aber es gibt auch durchaus ein paar indirekte Quellen, wo man vielleicht auch mal zumindest drüber nachdenken kann oder die man sich bewusst machen sollte. Das sind natürlich vor allem die Futtermittel, die eingekauft werden, die irgendwo anders angebaut werden, zum großen Teil dann auch leider irgendwo im Regenwald, wo, wenn wir über Soja sprechen, wo also Regenwald abgeholzt wird, wo also CO2-Emissionen durch Anbau und Transport entstehen. Dann ist natürlich auch der Dünger, wenn wir jetzt von Kunstdünger sprechen, der wird auch irgendwo hergestellt und bei der Düngerproduktion entstehen doch erhebliche Emissionen von CO2 und auch Lachgas. Also auch da gibt es einen Beitrag, der indirekt mit der Landwirtschaft zusammenhängt und Pflanzenschutzmittel eben auch wieder, vielleicht nicht in dem Maß wie bei Dünger, der tatsächlich dazu beiträgt, bei, durch Produktion und Transport, dass hier eben auch wiederum Treibhausgase entstehen. Also vielleicht nur mal so als Bewusstmachung, ich will da wirklich gar keinen schwarzen Peter zufügen, die Rolle der Berglandwirtschaft ist natürlich enorm für Südtirol, gerade was die regionale Versorgung mit Lebensmitteln angeht. Das kann ja sogar wiederum dazu beitragen, die Emissionen zu reduzieren. Also je mehr wir regional uns versorgen könnten, umso weniger Emissionen hätten wir. Also da kommt der Berglandwirtschaft auch eine ganz große Rolle in der Verringerung von Treibhausgasen zu. Vielleicht nochmal die Auswirkungen zusammengefasst des Klimawandels, also diese andere Seite. Das wurde eigentlich auch schon angesprochen, dass eben die Berglandwirtschaft jetzt nicht nur unter dem Klimawandel leidet. Also die Berglandwirtschaft gehört vielleicht sogar zu den wenigen Sektoren in Südtirol, wo wir auch durchaus positive Effekte erwarten. Durch die wärmeren Temperaturen haben wir potenziell höhere Grünlanderträge, zum Beispiel in den höheren Lagen. Umstellung auf andere Kulturen ist möglich. Auch der Sommertourismus, also Stichwort Urlaub auf dem Bauernhof, könnte durchaus profitieren. Also wenn wir von Nebeneinkommen reden, gibt es hier vielleicht durchaus auch Vorteile. Meiner Meinung nach überwiegen die negativen Auswirkungen. Wir haben dieses höhere Risiko von Dürren und Hitzewellen. Wir haben weniger Wasser für die Bewässerung aufgrund zurückgehender Schneebedeckung, der Verdunstung. Für Dauerkulturen, wenn wir jetzt von Obst und Wein reden, haben wir diese Zunahme des Risikos durch Schädlinge und Krankheiten. Und wir haben eben auch dieses höhere Risiko durch Naturgefahren, Rutschungen, Steinschlag, Felsstürze, die ja durchaus die Bergbauernhöfe betreffen. Das war es von meiner Seite. Vieles von dem, was ich gesagt habe, können Sie nachlesen in dem Klimareport, der angesprochen worden ist, unter EURAG-EDU Klimareport. Einfach googeln. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal für die Einladung und hoffe wirklich, dass Sie dieses Thema ernst nehmen, weil, wie gesagt, da wird in den nächsten 10, 20 Jahren doch noch deutlich was auf uns zukommen. Vielen Dank.